Guten Morgen. Ich freue mich sehr, noch einmal in Freiburg sein zu dürfen, und zwar aus mehreren Gründen. Ich fühle mich sehr zu Hause. Zunächst einmal, weil unsere Gemeinde in Cardiff in Großbritannien fast in genau derselben Stadion der Entwicklung ist. Sie ist eine neue Gemeinde, sie wächst. Und die Gemeinde in Cardiff lässt sich sehr herzlich grüßen. Und zweitens, weil ich in Freiburg fast zu Hause bin. Ich war in 1978 bis 1979 in der Universität drüben. Und während jenes Jahres habe ich sehr viele Freunde hier gemacht. Und daher, weil ich unter Freunden noch einmal bin, freue ich mich umso mehr. Ich komme jetzt direkt aus der DDR, und Ihre Geschwister dort in Leipzig lassen sich auch sehr herzlich grüßen. Wir haben eine sehr gesegnete Woche hinter uns in den Bibelarbeiten, und es ist eine große Freude zu sehen, wie auch dort die Arbeit des Herrn wächst. Von vorne weg möchte ich einige Dinge sagen. Zunächst einmal, ich stamme aus Irland. Und daher bin ich Ihre. Und bitte schön mit einem R. Das sage ich deswegen, weil manchmal, wenn es um die deutsche Sprache sich handelt, es kommen zwei R ins Spiel, nicht wahr? Und als Mathematiker, vielleicht darf ich mit Ihnen als Freunde, die das Vorrecht haben, dass ich ab und zu diese sehr wichtige mathematische Gleichung benutze, der gleich die gleich das. Das ist für mich eine Erleichterung manchmal, wenn man nicht das Richtige verwendet. Und ich freue mich sehr, dass wir diese Gelegenheit miteinander haben, das Wort Gottes zu betrachten. Ich möchte betonen, ich bin kein Theolog, und ich werde versuchen, während der Woche die Apostelgeschichte verständlich zu machen. Alle können verstehen, werden verstehen können. Und ich werde mich sehr freuen, wenn wir zusammenkommen und wirklich erwarten, dass der Herr uns erscheint. Der Zweck, warum wir die Bibel eigentlich studieren, ist nicht bloß, dass wir unser Wissen zunimmt, obwohl das sehr wichtig ist, sondern dass wir wirklich unseren Herrn Jesus Christus, den Auferstandenen, treffen. Und wenn wir ihn nicht durch sein Wort treffen, dann ist unsere Zusammenkunft vergeblich. Und ich bitte, dass wir alle beten dafür, dass während dieser Woche durch sein Wort, dass wir wirklich dem Herrn näher kommen und dass er zu uns spricht. Das ist meine Erwartung. Und wenn wir miteinander beten, vielleicht wird der Herr doch gnädig sein und uns durch sein Wort erscheinen. Dann heute Abend, wir fangen mit Apostelgeschichte an. Aber heute vielleicht als Vorbereitung möchte ich ein bisschen aus dieser Geschichte in Lukas Evangelium betrachten. Das Lukas Evangelium beschreibt eine sehr merkwürdige Reise. Wenn wir Kapitel 9 aufschlagen, und zwar Kapitel 51, lesen wir Folgendes. Es geschah aber, als sich die Tage seiner Aufnahme erfüllten, da richtete er sein Angesicht fest darauf, nach Jerusalem zu gehen. Und er sandte Boten vor seinem Angesicht her. Und sie gingen hin. Er richtete sein Angesicht fest darauf, nach Jerusalem zu gehen. Und hier in Kapitel 9 befinden wir uns in der Mitte des Evangeliums. Und jetzt kommt der Wendepunkt, wo der Herr fängt an, seine Reise nach Jerusalem zu machen. Und danach finden wir in dem Evangelium kleine Wegweiser die uns daran erinnern, dass wir unterwegs mit Christus sind. Und unsere Geschichte heute fängt mit einem diesen Wegweisern an. Es geschah aber, als sich die Tage seiner Aufnahme erfüllten. Da richtete er sein Angesicht fest darauf, nach Jerusalem zu gehen. Das heißt, es handelt sich nicht bloß um eine Reise nach Jerusalem, sondern Lukas denkt an seine Aufnahme, das heißt seine Himmelfahrt. Und daher handelt es sich um die Reise zurück in die ewige Welt, wo er schon früher hergekommen wäre. Und man könnte Lukas Evangelium so beschreiben: beschreibt die merkwürdigste Reise, die je in der Geschichte unternommen wurde. Aus der ewigen Welt, hernieder in unsere Welt, wo er unter den Menschen ging und Menschen traf, und dann er ging aus dieser Welt hinaus, zurück in jener ewigen Welt noch einmal. Und wenn wir diese ewige Dimension der Reise betrachten, umso spannender ist es, daran zu denken, dass eines Tages kam er in ein kleines Dorf. Können wir uns vorstellen? Hier ist der, der das Wort Gottes ist. Er selbst war für das ganze Weltall verantwortlich. Es waren seine Gedanken, die Äußerungen seiner Gedanken, die die ganze Welt geschaffen hat. Die Blumen waren seine Idee, die Menschen auch. Und wenn wir die kleinsten biologischen Zellen betrachten und sehen, die Kompliziertheit, und wir bewundern und staunen und wir denken daran, dass es war er, der das alles erfunden hatte. Und jetzt lesen wir, hier ist er in unserer Welt und er kommt in ein Dorf. Es waren zwei Frauen in diesem Dorf. Und eine Frau mit Namen Martha nahm ihn in ihr Haus auf. Er war unterwegs. Diese Gelegenheit bietet sich nicht immer an, ihn aufzunehmen. Und als er unterwegs war, von Ewigkeit zu Ewigkeit, nahm sie die Gelegenheit wahr und lud ihn in ihr Haus ein und nahm ihn auf. Und das ist der Anfang des wahren Lebens. Wenn die zwei Reisen zusammenkommen. Wir sind alle auf einer Reise in dieser Welt. Geografische Reise, ja, aber eine Reise von Geburt zum Tod. Und wie wunderbar ist es, wenn unterwegs in unseren kleinen Reise, in unserer begrenzten Zeit auf dieser Erde, wir den Heiland treffen. Und dort ist der Anfang wahres Lebens. Und sie nahm die Gelegenheit wahr und hat ihn in ihr Haus aufgenommen. Das ist der erste Schritt. Dort ist der Anfang des wahren Lebens. Und nicht bloß ihn in unsere Häuser zu empfangen, sondern unsere Herzen weit zu öffnen und ihn in unser Herz einzuladen. Das bedeutet Umkehr. Wir werden sehr bald feststellen, wenn er in das Haus kommt, dass irgendwie die Situation fängt an, sich zu ändern. Also der erste Schritt, ihn zu empfangen. Und natürlich gibt es mehrere Sinnen, wenn wir an dieses Empfangen denken. Der Herr ist später für uns gestorben, damit er wirklich in uns wohnen darf, weil er uns von allen Sünden heiligen kann. Und daher darf er aus unserem Leben ein Palast, nicht nur eine kleine bescheidene Wohnung, sondern ein Palast machen. So nah ist er gekommen. Und so viel hat er für uns getan. Aber dann, natürlich, entstand ein Problem. Hier ist dieses Haus und Martha und Maria und ich weiß nicht, wie es war, aber wir können uns vielleicht vorstellen. Hier kam Jesus plötzlich an, vielleicht mit 12 Jüngern und plötzlich ging alles los im Haushalt. Was sollen wir zum Mittagessen vorbereiten? Wir haben nicht so sehr viel im Kühlschrank, wir müssen dies und jenes. Und dort war Martha und sie ging hin und sie hat Bohnen und Faisans und was weiß ich. Und sie war in der Küche und sie machte alles Mögliche und sie befand sich allein dort. Und das war so eine Unverschämtheit, dass ihre Schwester dort saß, ganz bescheiden zu den Füßen des Herrn und hörte auf sein Wort. Warum hilft sie nicht? Und wir haben Verständnis für Martha, nicht wahr? Oh ja, ich sehe, dass einige Leute haben sehr viel Verständnis für die Martha. Wir wissen, wie es ist. Hier kommt der wichtige Gast und er kommt und ja, wir möchten mit ihm oder mit ihr sprechen und... Ach, die Arme sitzt in der, arbeitet in der Küche. Und warum helfen mir nicht die anderen? Ja, wir erfahren das auch zu Hause ab und zu. Aber das ist eine andere Geschichte. Und letzten Endes, so dachte die Martha, warum ist das? Wenn Gott hier wäre, er hätte es etwas fairer gemacht, nicht? Aber Gott war da. Ah, ich werde ihn fragen, nicht? So ist sie direkt zum Herrn gegangen und sie hat gesagt, Herr, kümmert es dich nicht? Ist es für dich keine Frage, dass meine Schwester mir hier in der Küche nicht hilft? Eine sehr berechtigte Frage, nicht wahr? Jesus aber antwortete und sprach zu ihr, Martha, Martha, du bist besorgt und beunruhigt um viele Dinge. Eins aber ist nötig. Was hat er damit gemeint? Wir dürfen nie vergessen, dass es handelt sich um den Mittelosten, wo Gastfreundlichkeit äußerst wichtig ist. Und wo es äußerst wichtig ist, dass die Gäste das Beste bekommen. Und Martha hat nur gehandelt auf der Basis von den besten Interessen des Gastes. Ist der Herr dagegen, wenn wir ein schönes Essen vorbereiten und unsere Freunde einladen? Nein. Wir lesen woanders in den Evangelium, dass sehr oft hat er mit Freunden ein schönes Essen genossen. Was ist dann das Problem? Das Problem ist, dass er nur vorübergehend da wäre. Und dann musste man sich entscheiden, was ist das Wichtigste. Weil normalerweise hat man Zeit zur Vorbereitung. Wir wissen, wie es geht, nicht wahr? Wir rufen an, Donnerstag, Hans, kannst du zu uns nächsten Dienstag kommen zum Abendbrot mit deiner Frau und Kinder? Ja, freilich, ich komme. Und dann wir kaufen ein und wir haben Zeit, Kuchen zu machen und alles möglich. Wir haben Zeit und dann am Dienstagabend, alles ist schon vorbereitet und wir haben Zeit, mit Hans und seiner Frau zu reden. Aber hier gab es keine Zeit. Und so musste man sich entscheiden, wie teilt man das Leben ein? Und hier kommen wir zu einer Grundfrage unserer Existenz, nicht wahr? Nicht nur für die Frauen, sondern auch für uns Männer. Die Einteilung des Lebens, die Proportionen des Lebens. Und das beschäftigt mich immer. Was soll ich machen? Ich bin Mathematikprofessor, ich bin Ehemann, ich versuche das Wort auszulegen, ich reise herum und das alles ist so ein Anspruch auf meine Zeit. Wie teile ich die Zeit ein? Und das Hauptprinzip dieses Kapitels ist folgendes. Das Prinzip der ewigen Dimension. Eins aber ist nötig. Wenn es kommt zur Wahl zwischen auf das Wort Gottes zu hören und Vorbereitung von einem Essen, dann eins ist nötig. Der Herr hat nicht gesagt, dass Essen nicht wichtig sei. Nein. Aber ein Eintopf hätte gereicht. Und sie brauchte sich nicht mit vielen Dingen zu kümmern. Vielleicht ist das auch eine Ermutigung für diese Woche, nicht wahr? Damit alle zu den Vorträgen kommen können. Aber ernst zu sagen, das ist eine sehr schwierige Sache. Wie sollen wir das Leben einteilen? Wir leben in einer Zeit, wo wir sehr beschäftigt sind. Und wir finden immer Gründe, warum wir nicht auf das Wort Gottes hören. Aber wenn wir einen Blick hätten, wenn ich einen Blick hätte für jene ewige Dimension, ich habe nur eine begrenzte Zeit auf diesem Planeten. Und was äußerst wichtig für mich ist, ist, dass ich den Herrn kennenlerne und dass ich das Verhältnis mit ihm entwickeln lasse. Also erstes Prinzip ist dann, ihn in Haus und Herz zu empfangen. Zweites Prinzip ist, das Leben so einzuteilen, dass ich die Zeit habe, auf sein Wort zuzuhören. Auch wenn es bedeutet, ab und zu Kartoffelsuppe statt Faisan. Also das ist dann das zweite Prinzip. Und wir merken, was genau hier gesagt wird in Vers 42. Maria aber hat das gute Teil erwählt. Und das Wort bedeutet diese Einteilung des Lebens. Das gute Teil, das nicht von ihr genommen werden wird. Der Herr war nicht bereit, die Einteilung so zu machen, dass Maria zu der Zeit in die Küche geht und Martha hilft. Und diejenigen, die sich für solche Studien interessieren, die dürfen nachher ein bisschen der Spur nachfolgen, weil diese Idee der Einteilung geht durch die nächsten Kapitel durch. Zum Beispiel, nur eine Kleinigkeit nebenbei zu sagen, in Kapitel 12 lesen wir in Vers 13, einer aus der Volksmenge aber sprach zu ihm, Lehrer, sage meinem Bruder, dass er das Erbe mit mir teile. Er sprach aber zu ihm, Mensch, wer hat mich zu einem Richter oder Teiler über euch gesetzt? Das ist das Problem, die unsere Richter heutzutage haben, nicht wahr? Eine richtige Einteilung zu finden, und es ist eine sehr schwierige Sache. Die sagen das mir wenigstens. Und wir merken in diesen Stellen, dass das Thema bleibt, die Einteilung, das Einteilen des Lebens. Wie macht man das? Aber vielleicht, wenn wir zurück zu der Geschichte gehen, finden wir einige Hinweise, die uns in dieser Sache helfen werden. Weil, wenn wir zunächst einmal den Herrn Jesus empfangen haben in unser Herz und Leben, diese bloße Tatsache fängt an, eine Einteilung zu machen. Und besonders, wenn wir den nächsten Schritt machen und auf sein Wort aufpassen, sein Wort in unserem Leben fängt an, seine Prinzipien in unser Leben durch seinen Heiligen Geist einzubauen. Und das fängt an, so eine Auswirkung in mein Leben zu haben, dass allmählich komme ich zu einer richtigeren Einteilung. Aber dann kommt der dritte Schritt. Man kann nicht so sehr lang auf das Wort Gottes aufpassen, bis man mit ihm reden möchte. Es wäre schlimm, wenn es nur ein Einwegsystem wäre. Und hier lesen wir in Kapitel 11, Vers 1, und es geschah, als er an einem Ort war und betete, da sprach, als er aufhörte, einer seiner Jünger zu ihm, Herr, lehre uns beten. So hier ist der dritte Schritt. Zunächst ihn empfangen in Haus und Herz. Zweitens, auf sein Wort aufzupassen. Und drittens, dann das Beten lernen. Weil es ist Tatsache, nicht wahr? Wenn wir lernen, regelmäßig mit ihm ins Gespräch zu kommen, in unserem Gebet, das hilft uns, seine Ideen, seine Pläne zu verstehen. Und das hilft mit der richtigen Einteilung des Lebens sehr, sehr viel. Und das Problem mit mir so oft ist, dass ich vergesse, die tagtägliche Angelegenheiten im Gebet zu ihm zu bringen. Und daher verliere ich einen richtigen Sinn für Proportionen in meinem Leben. Und hier in diesem Gebet sehen wir die Grundprinzipien des Gebets, die uns helfen, ein richtiges Einteilen des Lebens zu schaffen. Wenn ihr betet, so sprecht: Vater, geheiligt werde dein Name. Geheiligt werde dein Name. Das heißt, unser höchster Wert im Leben soll sein Name sein. Wenn ein Geschäftsmann eine Reise ins Ausland macht, manchmal sagt der große Direktor zum Kaufmann: Vergiss den Namen der Firma bitte nicht. Du gehst jetzt in Ausland. Du bist dort nicht einfach als du selbst, sondern du vertrittst den Namen der Firma. Und wenn ich bewusst den Namen des Herrn in meinem Leben heilige, was soll das heißen? Das heißt, dass ich denke immer wieder darüber nach. Was hätte der Herr Jesus an dieser Stelle getan? Was soll ich machen, um seine Interessen, seine Pläne zu fördern? Und wie wir alle wissen, die ersten drei Sachen in diesem Gebet haben mit dem Herrn zu tun. Und erst als zweiter Teil kommen wir daran. Und wir sehen in dieser einfachen Tatsache eine riesige Hilfe für das Einteilen des Lebens. Wenn der Herr als Erster in meinem Leben steht, als höchster Wert eingeschätzt ist, dann wird das bedeuten, dass mein Leben dreht sich um ihn herum und nicht um mich selber. Und das ist mein Problem. Immer wieder, dass ich stehe unter ständiger Versuchung, dass mein Leben sich um mich dreht und nicht um ihn her. Und daher ist es so wichtig: Geheiligt werde dein Name. Dein Name, der beinhaltet, was und wer er ist. Und dieser Begriff von Heiligung ist nicht bloß negativ, sondern positiv. Manchmal, wenn man das Wort heilig erwähnt, die Leute schrecken sich ein wenig zurück und sie denken an schwarze Bibeln, schwarze Gesichter, ein farbloses Leben, ein uninteressantes, ganz, ganz grau und diesig und alles, was farblos ist, nicht? Warum ist das? Weil wahre Heiligsein eine negative Seite hat. Das Wort heilig bedeutet getrennt. Getrennt von der Sünde. Und das ist natürlich negativ. Weil Sünde wie Schmutz und Keime gefährlich ist. Zum Beispiel im Krankenhaus. Nebenbei hier, wenn ich zum Operation hingehen soll und der Chirurg kommt aus dem Garten mit seinen Händen voll Schmutz und er kommt zu mir und ich sagte, ich möchte ein bisschen dein Magen in Ordnung bringen und ich sage, werden Sie Ihre Hände nicht bitte waschen? Oder sagt, nein, nein, wir sind sehr modern in diesem Krankenhaus. Die Keimen, die sind lebendige Sachen und wir glauben an Leben und Leben lassen. Und so, wir werden einfach operieren und was werden Sie an der Stelle machen? Magenschmerzen oder nicht, werde ich mich sofort entlassen. Weil wir wissen, dass Keime gefährlich sind. Und wir erwarten von dem Chirurge, dass er sich völlig von Keime trennt, damit er wirklich operieren kann. Um das Bild ein bisschen zu ändern, wir nehmen, normalerweise nehme ich an, wir nehmen ein Bad ab und zu, nicht wahr? Oder wenigstens eine Dusche. Schmutz von uns zu entfernen. Warum tun wir das? Also, Sie sagen, das ist völlig klar, weil ich habe gemerkt, wenn ich mich vielleicht 3 Monate lang nicht dusche, ich merke, dass mein Freundeskreis etwas kleiner wird. Und daher ab und zu dusche ich mich. Und wir können dann vielleicht den Punkt klar sehen, dass auch auf der physischen Ebene wir entfernen von uns, wir lassen den Schmutz von uns entfernen. Das ist eine negative Sache, um die Gemeinschaft von anderen besser genießen zu können. Und so ist es mit Gott. Geheiligt sei dein Name, das heißt negativ, getrennt von der Sünde und positiv zu ihm hingegeben, damit wir seine Gemeinschaft genießen dürfen. Und wenn wir nur an die negative Seite denken, das heißt das Getrenntsein von der Sünde, dann natürlich wird alles farblos aussehen. Weil genau wie das Baden, das Heiligsein ist nicht Selbstzweck, sondern Mittel, um ein Ziel zu erreichen. Und das Ziel ist Gemeinschaft mit unserem Herrn. Und ausgeglichen zu sein, das müssen wir sein. Ausgeglichen, getrennt von der Sünde und mit dem Herrn in der Mitte und uns positiv über seine Gemeinschaft zu freuen. Aber dann, dein Reich komme. Das ist ein sehr interessanter und wichtiger Ausdruck. Das Verlangen nach dem Kommen des Reiches Gottes. Und ich weiß, dass das verschiedene Schichten hat. Aber ich möchte der Zeit wegen nur eine Ebene erwähnen. Das Verlangen nach Gottes Regierung, nach Gottes Herrschaft in meinem Leben. Aber Sie sagen, wie sieht das praktisch aus? Wir singen sehr oft einen Chorus. Trachtet nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. Wir vergessen sehr oft den ursprünglichen Zusammenhang. Weil ursprünglich hat der Herr diesen Vers ausgesagt, während er ein Gespräch oder eine Predigt zu den Jüngern und anderen gehalten hat, wo er die Motiven für unser Arbeitsleben beschrieben hat. Sie sagen, was soll das heißen? Folgendes. Warum gehen wir in die Arbeit? Und sie sagen ganz einfach, ich habe eine Frau und 25 Kinder, daher muss ich in die Arbeit halt gehen. Und ich brauche Kleider und Essen und Wohnung. Sind das wirklich ihre Gründe? Dann sind sie vollkommen ein Heide. Und das sind nicht meine Wörter. Das sagt unser Herr, er sagt, nach allen diesen Dingen trachten die Heiden, die Nationen. Aber euer himmlischer Vater weiß, dass ihr alle diese Dinge nötig habt. Es ist nicht, dass Gott nicht die Absicht hat, dass wir diese Dinge haben, sondern diese Dinge sollen nicht das Ziel unserer Arbeit sein. Die sind nur Nebenprodukte. Darf ich das erklären? Der Herr beabsichtigt, dass unser Arbeitsleben, unser Berufsleben und Arbeit im Allgemeinen, zu Hause oder im Geschäft, in der Fabrik, eine Erfahrung seiner Herrschaft sein soll. Eine Erfahrung seiner Führung. Eine Erfahrung seines Reiches. Trachtet nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. Es gibt keine Stelle in der Bundesrepublik und auch in England nicht, Wo am ersten oder am zweiten Tag kommt die Frage der Gerechtigkeit vor? Auch wenn es nur zum Einfüllen des Steuerformulars kommt, jedes Jahr. Gerechtigkeit. Ich erinnere mich an einen jungen Menschen, 19 Jahre alt, und er war angestellt bei einer Elektrofirma. Er sollte die elektrische Drähte und so weiter in Häusern einbauen. Und er konnte nur ein paar Häuser pro Tag machen. Und der Chef kam zu ihm und sagt: Warum machen Sie so wenig jeden Tag? Er hat gesagt: Ich versuche das sorgfältig zu machen. Das unter dem Boden wird schön sein, auch wie über den Boden. Und der Chef hat gesagt: Wer sieht, was unter dem Boden ist? Er hat gesagt: Mein Herr sieht das. Und er hat seine Arbeitsstelle verloren. Er hat nach dem Reich Gottes in seiner Arbeit getrachtet. Und unser Problem heutzutage ist so oft, weil wir so von materialistischen Philosophie beeinflusst werden, dass unsere Motiven bleiben fast die gleiche wie die Heiden rings um uns her. Und meine auch. Statt dessen sollten wir alle, jeden Tag, was für eine Sache ist das? Dass wir nach dem Reich Gottes trachten können. Herr, hier ist ein neuer Tag. Ich möchte, dass auch in diesem Tag ich eine Erfahrung deines Reiches habe. Ich möchte, vielleicht möchtest du, dass ich mit einem Kollegen spreche. Und das Disziplin unseres Arbeitslebens ist ein Teil unserer Erfahrung des Reiches Gottes. Und das gilt für alle, ob sie Missionare sind oder ob sie in einer Schule lehren oder ob sie in einer Fabrik angestellt werden. Es ist völlig egal. Und wie schade ist es, wenn wir so oft diese Gelegenheit verpassen, weil wir diese Einteilung des Lebens machen. Hier ist das Teil des Lebens für mich und für meine Familie. Und hier ist der Teil des Lebens für den Herrn. Als ich Student war, war es genauso. Diese Mathematik, warum sollte ich 8 Stunden oder 6 oder vielleicht weniger, warum sollte ich so viele Stunden im Tage mit der Mathematik verbringen? Es gibt so viele Möglichkeiten, die Leute für den Herrn zu erreichen. Und mein Leben war in ein geistlicher Teil und in ein, was soll ich sagen, ungeistlicher Teil geteilt. Das ist eine falsche Einteilung. Jesus ist Herr des ganzen Lebens. Und wir werden uns verrückt machen, wenn wir das nicht einsehen, dass das ganze Leben ist für ihn. Und daher dürfen wir in unsere Arbeitsstellen morgen eingehen und sagen: Herr, ich habe heute eine einmalige Gelegenheit, nach deinem Reich zu trachten. Und das braucht nicht, dass ich gebe jedem eine Traktate. Nein. Aber es bedeutet, dass ich in dieser Situation von ihm lerne. Weil er interessiert sich für die Entwicklung meines Charakters. Er denkt, dass ich Geduld zu lernen brauche. Und ich kann das nicht zu Hause lernen. Aber schickt mir ein paar hundert Studenten. Und dadurch werde ich etwas Geduld lernen. Er möchte ihnen Ehrlichkeit beibringen. So schickt er sie in eine Bank, wo sie verantwortlich sind für riesige Kontos und sie sind Computerfachmann und könnten sehr leicht ein paar zusätzliche Ziffern einspeichern und in ein Konto in der Schweiz irgendwo einen großen Haufen einspeichern lassen, nicht? Ehrlichkeit und Ausdauer. Vielleicht haben sie zu Hause eine Mutter oder ein Vater, der sehr alt geworden ist und gebrechlich und schwierig. Das muss man auch zum Herrn bringen. Das ganze Leben, eine Erfahrung seines Reiches. Wie traurig wäre es, wenn wir in die Ewigkeit kämen und zurück auf das Leben schauten und sahen, wie viele Gelegenheiten habe ich verpasst, von ihm zu lernen. Und wenn wir diese Einstellung hätten, wenn ich diese Einstellung hätte, und man muss dafür kämpfen, es ist ein täglicher Kampf. Ich bin kein Fachmann, ich bin ein Versager, wie wir alle. Aber der Herr zeigt uns hier, wie wir zu dieser Einstellung kommen. Und dann, unser nötiges Brot gib uns täglich und vergib uns. Zwei Dinge brauchen wir täglich, Brot und Vergebung. Aber ich habe etwas gemerkt in meinem Leben. Wenn ich Abendbrot gehe, dann merke ich was in meinem Magen. Ja? Werde ich ziemlich schnell bewusst, dass etwas schiefgegangen ist. Warum ist es, dass es nicht so bei der Vergebung geht? Wann war das letzte Mal, dass ich wirklich jemanden um Vergebung gebeten habe? Wann war das letzte Mal, dass ich jemanden vergeben habe? Sünde ich nicht? Sind meine Verhältnisse mit allen Leuten vollkommen? Das ist eine Ansprache für mich selbst. Vergebung und tägliches Brot. Diese beiden Dinge. Und es ist sehr wichtig, dass wir auch beten und führe uns nicht in Versuchung. Was soll das heißen? Man sagt aus Jakobus Brief, der Herr versucht niemanden. Und das ist richtig. Das heißt, der Herr ist nie die Quelle der Versuchung. Er versucht niemanden. Aber manchmal muss der Herr uns dorthin führen, wo die Versuchung ist. Warum? Ein Beispiel. Petrus. Der Herr sprach zu ihm, dreimal wirst du mich leugnen. Nein! Ich bin aus unterschiedlichen Materien gebaut, sagt er, als die anderen Jünger. Die werden weglaufen, ich nicht. Also, was soll das heißen? Er hat auf das Wort Gottes nicht aufgepasst. Und wenn, weil er auf das Wort Gottes nicht aufgepasst hat, muss er, weil der Herr Herr ist, die Lektion andersrum lernen und peinlicher lernen. Und so führte er ihn, der Herr, wo die Versuchung war. Und ein Mädchen hat gesagt, du warst mit ihm. Nein. Bestimmt warst du mit ihm. Nein. Und das war sehr schmerzlich für Petrus. Und wenn es uns bewusst wird, dann passen wir vielleicht ein bisschen genauer auf das Wort Gottes. Der Herr liebt uns. Und er liebt uns so sehr, dass er spricht tief in unser Herzen hinein durch sein Wort. Aber auch wenn wir nicht, wie Maria auf sein Wort aufpassen, er lässt uns nicht da bleiben. Er muss ab und zu anders die Lektion uns beibringen. Und er führt uns, wo die Versuchung ist, damit wir sehen zwei Dinge, was wir sind und was für einen wunderbaren Herr wir besitzen. Es heißt in Matthäus Evangelium, Petrus ging hinein, in das Gerichtssaal hinein, um das Ende zu sehen. Um das Ende von Christi. Aber er hat zwei Enden gesehen. Nicht nur das Ende von Christi, sondern das Ende von Petrus. Er sah, wie weit das Schaf weg vom Hirten gehen kann, wenn er nicht versteht seine eigene Schwachheit. Und er sah dann, wie weit der Hirte für ihn gegangen ist, bis zum Tode und dem Tode des Kreuzes, damit er diese Sünde vergeben könnte. Der Herr führt uns immer zu ihm zurück. Und jetzt als letztes erzählt der Herr hier eine sehr wichtige Geschichte. Diese Geschichte von einem Menschen mit einem Freund und jemand ist plötzlich gekommen, und er wollte ihm Brot geben. Merken wir, wie oft Brot vorkommt hier. In der ersten Geschichte von Martha und Maria, Essen. In der zweiten Geschichte vom Gebet, tägliches Brot. Das ist das Zweite. Und hier kommt ein drittes. Brot ist sehr wichtig. Und hier war dieser Mann, wir können uns vorstellen, es war nicht wie in einem modernen deutschen Haus, wo verschiedene Schlafzimmer sind. Vielleicht war es ein Schlafzimmer und Mutter und Vater und 10 Kinder und ich weiß nicht wie viele Kühe und was weiß ich noch drinnen. Und wenn jemand mitten in der Nacht stört und ein paar Hühner in die Luft gehen, dann ist alles los, nicht? Und so, wenn jemand kam und sagt und klopfte an, ich brauche Brot. Aber unverschämt ging er weiter. Warum? Es ist wie bei uns. Wenn zum Beispiel das Kind nur eine kleine Verletzung mitten in der Nacht in der Finger hätte und wir ruften den Arzt, dann schämten wir uns. Aber wenn jemand einen Herzinfarkt mitten in der Nacht hätte, dann schämen wir uns nicht, den Arzt zu rufen, weil es sehr dringlich ist. Und dringlich hat er seinen Freund gebeten, ihm Brot zu geben. Und dann sagt der Herr die Lektion. Ich sage euch, bittet und es wird euch gegeben werden. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an und es wird euch aufgetan werden. Es gibt das erste Gebet, tagtäglich, dieser Prinzipien. Aber es gibt Bereiche des Lebens, wo wir ständig bitten müssen. Warum? Hier ist mein Jonathan, er ist 11 Jahre alt. Und er kommt die Kaiserstraße entlang. Und im ersten Laden sieht er, oh Vati, schau mal, diese elektrische Eisenbahn. Ich hätte sehr gern diese Eisenbahn. Ja. Und ich kaufe es nicht sofort. Und dann gehen wir zum nächsten Laden und dort sieht er ein ferngesteuertes Flugzeug. Oh, Vati, ich möchte dieses Flugzeug haben. Er hat die Eisenbahn völlig vergessen. Nicht? Und so geht es die Straße weiter. Aber dann vielleicht am Abend sagt er zu mir, Vati, dieses ferngesteuerte Flugzeug, das interessiert mich. Wirklich, Jonathan? Aha, das interessiert mich. Die Eisenbahn nicht? Nein, nicht. Ah, sehr gut. Geht zu Bett. Und er geht zum Bett. Eine Woche später sagt er, Vati, dieses ferngesteuerte Flugzeug, ich hätte es sehr gern. Wirklich, Jonathan? Sag's mir, wärest du bereit, dein Taschengeld ein bisschen zu sparen? Ja. Und ich weiß von vornherein, dass er nie genug Geld haben wird. Und wahrscheinlich ich auch nicht. Aber und dann denkt er darüber nach und er sagt, doch, ja, ich bin bereit dafür zu sparen. Dann letzten Endes vielleicht bekommt er das. Und durch die Tatsache, dass ich ihm die Sache nicht sofort gebe, sehe ich, ob er wirklich sich dafür interessiert. Und der Herr handelt uns auch so. Er sieht an die Tatsache, dass wir ständig bitten, ob wir wirklich für die Sache uns interessieren. Ich kann nicht einfach zu ihm beten und sagen, Herr, schenk mir ein Mercedes 600 oder so. Na? Er interessiert sich zu sehen. Und meine letzte Frage ist folgende. Wofür interessieren wir uns? Wenn Sie auf meine Gebete hören könnten, was würden Sie ständig hören? Und hier heißt es, wie viel mehr wird der Vater, der vom Himmel gibt, den Heiligen Geist geben, denen, die ihn bitten. Jedes Kind Gottes besitzt als Geschenk Gottes bei seiner Wiedergeburt den Heiligen Geist. Wer den Geist Christi nicht besitzt, der gehört nicht Christus an, sagt Paulus. Was soll das denn heißen? Was brauchen wir im Leben? Wir brauchen im Leben ständig geheiligt zu werden, dass Gottes Name über uns steht, dass unser Leben mehr und mehr das Leben Christi reflektieren. Und was brauchen wir dafür? Wir brauchen mehr und mehr zu lernen, welche Kraftquelle der Herr uns durch seinen Geist schenkt. Und bete ich dafür, dass ich ständig wachse? Oder ist das nur ein oberflächliches Gebet ab und zu? Der Herr sieht an die Dringlichkeit meiner Gebete, ob ich das ernst meine oder nicht. Und es wird nicht automatisch geschehen. Weil ein richtiges Einteilen des Lebens kommt teilweise dadurch, wenn der Herr sieht, was wirklich in meinem Herzen ist und was ich als Höchstwichtigkeit betrachte. Die Zeit ist vorbei, die Lektion aber nicht. Es gibt viele andere Dimensionen dazu. Aber vielleicht genug für heute, um uns zu ermutigen zunächst einmal, dass wir einen wunderbaren Herr besitzen. Er würde uns nie zu diesen Dingen rufen, wenn er nicht die Kraft hätte, uns dazu zu helfen. Gott schenke uns Glauben und Verständnis, dass wir mit ihm weitermachen. Gott segne uns alle.